Ich hatte schon angekündigt am Freitag, dass ich den Schwerpunkt meines Referats etwas verändert habe. Ursprünglich wollte ich ganz grundsätzlich zum Niedergang des Liberalismus sprechen, habe dann aber in der Vorbereitung festgestellt, dass das Thema doch sehr groß war und ich damit dann, wenn ich es einigermaßen grundsätzlich behandeln will, nicht zu der Frage der neuen Rechten komme oder auf nur eine sehr abstrakten Ebene. Ich habe deswegen das Referat enger gefasst und werde jetzt sprechen zum Niedergang der liberalen Demokratie und dem Aufstieg der neuen Rechten, also im Zusammenhang zwischen dem Niedergang der liberalen Demokratie und dem Aufstieg der neuen Rechten und auch der Rolle der neuen Rechten im Niedergang der liberalen Demokratie. Das ist ja kein Einschnitt, der stattfindet, dann ist vorbei, sondern ist ein Prozess. Dazu will ich etwas ausholen, muss ich auch etwas ausholen, um das deutlich zu machen. Vorab vielleicht erstmal die Leitthesen meines Vortrags. Einige Dinge werden euch bekannt vorkommen aus den anderen Vorträgen. Also es gibt gewisse Überschneidungen mit dem Vortrag von Ernst Lohoff, auch gewisse Überschneidungen mit dem Vortrag von Lothar. Es liegt in der Natur der Sache, weil wir ja nun mal auch in einem Diskussionszusammenhang stehen. Ich sehe es jetzt nicht als Wiederholungen, sondern eher als Überschneidungen in dem Sinne, dass da einfach Verbindungen bestehen und natürlich auch der Analyserahmen der gleiche ist oder ein sehr ähnlicher ist. Ja, die Leitthesen. Also die Leitthesen des Vortrags, Hauptleitthese wäre zunächst, dass der zunehmende Erfolg der rechtspopulistischen und rechtsextremen Parteien, ich nehme jetzt auch mal diese Begriffe, weil wir noch keine besseren haben, also der Aufstieg, der Erfolg der rechtspopulistischen, rechtsextremen Parteien und Bewegungen beruht wesentlich auf der Schwäche ihres hauptsächlichen politischen Gegners, der liberalen Demokratie. Das wäre die Grundthese. Die liberale Demokratie befand sich schon lange vor dem massiven Erstarken der neuen Rechten in einer grundsätzlichen Krise. Das werde ich erläutern. Und deswegen lässt sich der Aufstieg der neuen Rechten auch nur verstehen, wenn wir die Ursachen für die Krise der liberalen Demokratie verstehen. Gut, versuche das jetzt auszuführen. Zunächst mal, was meine ich, wenn ich von der liberalen Demokratie spreche? Es gibt zurzeit eine ganze Diskussion, es gibt relativ viele Bücher über die Krise der liberalen Demokratie. Die liberale Demokratie ist grob gesagt eine Synthese aus den Prinzipien des Liberalismus und der Demokratie oder des Demokratismus. Der Liberalismus, also beides Strömungen innerhalb der bürgerlichen Gesellschaft, innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft. Der Liberalismus betont hauptsächlich die Freiheit des Individuums, erläutert das auch gleich noch. Der Demokratismus betont das Prinzip der Volkssouveränität. Das ist natürlich immer auch schon innerhalb des Rahmens der bürgerlichen Gesellschaft gedacht. Also die Freiheit des Individuums ist die Freiheit des bürgerlichen Besitzindividuums, wenn man so will, also des wahren Besitzerindividuums. So wird das auch formuliert in den Vertragstheorien, in den Theorien des Liberalismus. Deswegen auch, was wir schon hatten, diese Fokussierung in den frühen Vertragstheorien und dem frühen Liberalismus auf das Besitzindividuum im Sinne des weißen Eigentümers, weißen Mannes als Eigentümer, wo dann andere Personengruppen, die Mehrheit der Menschen in der bürgerlichen, der sich formierenden bürgerlichen Gesellschaft zunächst ausgeschlossen ist. Also es ist die Freiheit des Individuums, des Besitzindividuums, was über Eigentum verfügt und darüber dann auch seine Freiheit hat, also auch die Freiheit der Verfügung über dieses Eigentum, aber daran auch gebunden die Freiheit des Willens, die zusammengedacht wird. Also der Willen ist gebunden an die Freiheit von Zwängen, wie es die Vertragstheoretiker verstehen und diese Zwänge, also natürliche Zwänge, sinnliche Zwänge, also ausgeliefert sein den sinnlichen Begierden und so weiter. Und da ist die Freiheit des Individuums ist immer gebunden an diesen, an das Eigentum, an den Besitz. Der Liberalismus ist auch die frühere Strömung innerhalb der Formierung der bürgerlichen Gesellschaft. Die Demokratie, demokratische Idee oder der Demokratismus betont demgegenüber das Prinzip der Volkssouveränität, also im Grunde, wenn wir genauer hinschauen, die Selbstverwaltung der wahren Besitzer. Ja, also das Volk, wir hatten das Thema des Volkes im Vortrag von Ernst Lohoff, die Frage, was ist eigentlich das Volk? Da gibt es verschiedene Begriffe, Kategorien des Volkes, die aber letztlich immer auch einen identitären Charakter haben. Da wird also das Volk wird vorausgesetzt als Kollektivsubjekt. Da gibt es verschiedene Formen, dieses Volk dann auch zu bestimmen. Aber erstmal grundsätzlich betont die Demokratie das Prinzip der Volkssouveränität, das Volk, also wenn wir genauer hinschauen, die Gemeinschaft der wahren Besitzer soll souverän über die eigenen Angelegenheiten entscheiden können. In diesen beiden Prinzipien drückt sich gleichzeitig auch aus oder drückt sich aus ein Grundwiderspruch der kapitalistischen Gesellschaft, ein konstitutiver Grundwiderspruch, nämlich die Form der Vergesellschaftung als ungesellschaftlicher Gesellschaftlichkeit. Was heißt das? Es heißt, einfach gesagt, Gesellschaftlichkeit wird hergestellt über die Verfolgung partikularer Interessen. Ja, das wird ja auch so formuliert, gerade im frühen Liberalismus von Mill oder auch bei Adam Smith, wenn jeder nur seine eigenen Interessen verfolgt, dann bildet sich das Gemeinwohl für die Gesellschaft heraus und darüber bildet sich Gesellschaft. Also jeder muss nur seine eigenen Interessen verfolgen und dann ergibt sich nicht nur Gesellschaft, sondern auch ein guter Zustand der Gesellschaft. Diese Ideologie, diese liberale Ideologie hat zur Grundlage natürlich die reale Form oder die Form der bürgerlichen Gesellschaft als ungesellschaftlicher Gesellschaftlichkeit. Also die Menschen treten nicht direkt miteinander in Beziehung, sondern sie treten ein in die Gesellschaft als vereinzelte Einzelne und vermitteln sich miteinander über Warenproduktion, über Arbeit und das Ganze dann ausgedrückt im Geld. Das ist diese versachlichte Vermittlung, die voraussetzt oder beinhaltet die wechselseitige Fremdheit. Die Menschen sind sich wechselseitig fremd und vermitteln sich eben nur über die Dinge. Die Dinge sind natürlich ihre eigenen gesellschaftlichen Beziehungen, die aber die Form der Sachen annehmen. Wir erinnern uns, der Fetischismus der Warengesellschaft, wie Marx ihn ja schon in dem gleich im ersten Abschnitt des Kapitals beschreibt. Das macht das Grundkonstitution der bürgerlichen Gesellschaft aus und das drückt sich aber auch aus in dieser Doppelheit der Prinzipien des Liberalismus und des Demokratismus. Der Liberalismus betont die Seite des Individuums, der Demokratismus betont die Seite der Gesellschaftlichkeit, die sich aus diesem Aufeinanderprallen der sich wechselseitig fremden Individuen ergibt und in irgendeiner Weise ja auch geregelt werden muss. Wir haben es hier dann auch zu tun, nicht nur mit einer wechselseitigen Fremdheit der Individuen gegeneinander, sondern auch mit einem veräußerlichten gesellschaftlichen Zusammenhang. Also der gesellschaftliche Zusammenhang existiert eben nicht als konkreter, der verhandelt wird, der sich in den gesellschaftlichen Beziehungen ergibt, sondern er ergibt sich eben quasi hinter dem Rücken über dieses Aufeinanderprallen der sich fremden Interessen der vereinzelten Einzelnen. Und dieser gesellschaftliche Zusammenhang tritt dann auch den Individuen als von ihnen abgetrennter gegenüber in einer objektivierten Gestalt. Er erscheint ihnen eben auch als fremd. Ja, das ist einerseits, sind alle darauf angewiesen, andererseits erscheint er ihnen auch als fremd, als übermächtig einerseits, als etwas, was sie bedroht, was sie beschränkt, obwohl es ihr eigener Zusammenhang ist. Das ist nicht nur eine ideologische Form der Reflexion, oder diese ideologische Form der Reflexion drückt dieses reale Verhältnis aus. Wir haben es also zu tun mit einem Verhältnis von doppelter Abstraktheit. Wir haben auf der einen Seite das abstrakte Individuum. Ja, das ist wichtig auch zu betonen gegenüber der liberalen Theorie, die immer das Individuum feiert, was ja für sich genommen zunächst einmal die Betonung des Individuums ja durchaus auch etwas hat, was gegen eine Form von emanzipatorischer Idee, ja, dass das Individuum über sich verfügen kann. Aber wir haben hier immer zu tun, mit dem abstrakten Individuum, nämlich das Individuum, was von den anderen getrennt ist, was ihnen gegenüber den anderen Gesellschaftsmitgliedern, die auch als abstrakte Individuen sich konstituieren, sie treten sich wechselseitig fremd gegenüber und sie abstrahieren voneinander, sie abstrahieren vom gesellschaftlichen Zusammenhang. Ihr Blick ist gerichtet auf die partikularen Interessen und damit eben auch diese Abstraktion vom Ganzen und von den anderen, vom gesellschaftlichen Zusammenhang. Deswegen abstraktes Individuum und auf der anderen Seite die abstrakte Allgemeinheit, die nicht nur den Individuen abstrakt gegenübertritt als fremdes Äußerliches, sondern eben auch nicht konkret verhandelt wird, sondern immer nur über den Umweg der Interessen oder des Aufeinanderprallens dieser Interessen, also immer nur hinter dem Rücken, immer nur nachgelagert. Diese abstrakte Allgemeinheit, die Allgemeinheit in der Form der Abstraktheit existiert, so zu formulieren, bringt hervor die Notwendigkeit des Staates. Ernst Lohof hatte das ja auch schon in seinem Referat erwähnt und angesprochen. Die Notwendigkeit des Staates, also diese abstrakte Allgemeinheit, muss in irgendeiner Weise ja geregelt werden. Ja, das ist der Rahmen, in dem sich die abstrakten Individuen bewegen, in dem die Interessen ausgefochten werden, in dem überhaupt nur diese Existenzweise als losgelöstes Individuum möglich ist. Es braucht einen Rahmen und der muss in irgendeiner Weise organisiert werden, reguliert werden, verwaltet werden. Und dafür braucht es eben, weil es ein veräußerlichter Zusammenhang ist, braucht es einen veräußerlichten Apparat, einen Gewaltapparat, nämlich den Staat. Der Staat ist also der Repräsentant der abstrakten Allgemeinheit des Politischen. Er regelt die allgemeinen Angelegenheiten der kapitalistischen Gesellschaft. Und im Grunde geht die Kontroverse zwischen Liberalismus und Demokratismus ganz wesentlich um das Verhältnis zwischen abstrakten Individuen und ihrem Staat. Ja, also das ist eigentlich das, was diese Kontroverse im Kern ausmacht. Der Liberalismus, ich sagte es schon, betont die Rechte des Individuums und seinen Schutz vor dem Staat. Ja, also das Privateigentümerindividuum, das Besitzindividuum, was aber qua Besitz, qua Eigentum in der Theorie auch über einen freien Willen verfügt, also über sich selber bestimmen kann und darf und soll. Das soll im Liberalismus vor dem Staat weitgehend geschützt werden. Der Liberalismus streitet nicht die Idee, nicht den Staat ab. Da gibt es so ein paar extreme Formen, die Libertären und so, die dann sagen, wir brauchen gar keinen Staat, aber das sind Hirngespinst. Natürlich braucht es den Staat, also sonst könnte eine kapitalistische Gesellschaft nicht funktionieren. Und der Liberalismus betont immer also die Seite des Individuums gegenüber dem Staat, wohingegen die Demokratie, demokratische Idee, der Demokratismus, die Selbstregierung der abstrakten Individuen betont in der Gestalt des Volkes. Also wir können im Grunde sprechen von einer Selbstverwaltung der Warenbesitzer. Also die Idee der Demokratie ist natürlich genauso, ist sehr emphatisch aufgeladen, ja, also bis heute, im Sinne von einem Gedanken der allgemeinen Verfügung der Menschen über ihre Angelegenheiten in einem ganz umfassenden Sinne. Wenn wir genau hinschauen, trifft das nicht zu, sondern wir haben es hier zu tun mit der Verfügung über die allgemeinen Dinge in irgendeiner Art und Weise, geregelten Art und Weise, durch die Mehrheit der Warenbesitzer oder durch die Allgemeinheit der Warenbesitzer. Das heißt, was sie regeln, sind nicht die allgemeinen menschlichen Angelegenheiten in dem emphatischen Sinne oder der Gesellschaft überhaupt, sondern einer ganz bestimmten Gesellschaft, einer ganz bestimmten Form von Gesellschaft und damit auch in einer sehr eingeschränkten Form. Also wir haben es hier immer ja zu tun eben mit der Regelung der abstrakten, des Rahmens, des Funktionsrahmens dieser individuellen Betätigung als Partikular. Individuum als Individuum, das seine Partikularinteressen verfolgt und verfolgen soll. Das ist konstitutiv für die Gesellschaft. Und die Demokratie regelt den Rahmen, ja, und ist damit in einem sehr, sehr eingeschränkten Sinne Verfügung über das Allgemeine, nämlich innerhalb dieser bestimmten Form. Trotzdem ist sie natürlich empathisch aufgeladen und wird immer ins Feld geführt. Der Gedanke, der dahinter steckt, ist ja auch richtig. Also da steckt ja auch ein Gedanke drin, denke ich, der sich heftet an den Gedanken der Demokratie. Also der Wunsch einer Selbstverfügung der Menschen über sich selber, der ist an den Gedanken der Demokratie gehaftet gewissermaßen. Aber er trennt sie eben auch häufig nicht davon, sondern nimmt das dann als diesen Rahmen als selbstverständlich und gegeben und damit widerspricht sich der Gedanke einer wirklichen Selbstverfügung der Menschheit oder der Menschen über sich selbst und über ihren gesellschaftlichen Zusammenhang, widerspricht sich, weil eben die Demokratie als Form gebunden ist an die kapitalistische Gesellschaft und damit an diesen Funktionsrahmen der abstrakten Allgemeinheit. Grundsätzlich handelt es sich aber natürlich nicht, oder gerade weil wir von dem allgemeinen Rahmen sprechen, von diesem Grundwiderspruch zwischen abstrakten Individuum und abstrakter Allgemeinheit, haben wir es also nicht zu tun bei dieser Kontroverse zwischen Liberalismus und Demokratismus, die sich lange hinzieht historisch. Wir haben es nicht zu tun mit unvereinbaren Standpunkten, sondern es handelt sich um einen Streit um innerhalb einer gemeinsamen historischen Form der Vergesellschaftung, also gewissermaßen auch um eine Schwerpunktsetzung innerhalb dieser historischen Form, historisch-spezifischen Form der Vergesellschaftung. Dieser Streit ist allerdings, oder diese Kontroverse zwischen Liberalismus und Demokratismus ist allerdings jetzt nicht beliebig, hängt nicht im luftleeren Raum, sondern hat sehr viel zu tun mit der Durchsetzungs- und überhaupt Entwicklungsgeschichte der kapitalistischen Gesellschaft. Die kapitalistische Gesellschaft ist ja bekanntlich keine starre Form, also wir können nicht einfach sagen, da gibt es die Kategorien und die sind ewig und fest. Es gibt bestimmte Grundkategorien, aber die sind selber historisch, haben selber eine eigene Binnengeschichte. Also sie verändern sich in ihrer konkreten Form, auch in ihrem Verhältnis zueinander. Der Kapitalismus ist nicht nur eine historisch spezifische Form der Vergesellschaftung, sondern er ist selber ein unglaublich dynamischer historischer Prozess. Und in diesem Verlauf, in dieser kapitalistischen Binnengeschichte, gibt es oder bewegt sich die Kontroverse zwischen Liberalismus und Demokratismus. Das heißt, wenn wir von dieser Kontroverse sprechen und auch von der Synthese der liberalen Demokratie, müssen wir auf die konkret historischen Bedingungen schauen, in denen sich dieser Streit bewegt und in denen nachher diese Synthese sich herstellt der liberalen Demokratie und in denen nachher auch diese Synthese zerbricht. Das ist das, worauf ich jetzt den Blick richten möchte. Knapp gesagt, ich muss das sehr abkürzen, verweist die Dominanz des Liberalismus bis ins 19. Jahrhundert hinein darauf, dass eben ein großer Teil der Bevölkerung noch vom Status des vollwertigen Warenbesitzer, Rechtssubjekts, Warensubjekts ausgeschlossen ist. Und damit auch nicht nur in der Vertragstheorie reflektiert sich das, ich hatte es schon gesagt, ja, also wer nicht über Eigentum verfügt, ist auch nicht in der Lage, verfügt auch nicht über einen freien Willen, der ist abhängig, ja, der oder die ist abhängig und das war der Großteil der Gesellschaft. Ja, das waren die Lohnabhängigen, das waren vor allem auch die Frauen, da war es ein bisschen anders, da war es nicht nur das Eigentum, sondern es war auch eine spezifische Form von Konstruktion von Männlichkeit und Weiblichkeit, die einhergeht mit der Konstitution der bürgerlichen Gesellschaft, wo die Frauen zunächst eben als das Abgespaltene dieser männlichen Rationalität gewissermaßen konstruiert werden, eben als nicht vernünftig, als nicht rational, als nicht in der Lage, einen freien Willen zu haben, gesteuert von Emotionen und so weiter, also deswegen auch ausgeschlossen. Also es gibt hier verschiedene Formen von Ausschlüssen, die ich jetzt aber hier nicht im Einzelnen ausführen kann. Auf jeden Fall bis ins 19. Jahrhundert die Dominanz des Liberalismus einhergehend mit einer ganz bestimmten Form der Durchsetzungsgeschichte der kapitalistischen Gesellschaft, in der eben tatsächlich die Großteil der Bevölkerung noch ausgeschlossen ist von der Form und tatsächlich sich auch nur peripher, Großteil der Bevölkerung noch nur peripher innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft bewegt. Also wenn wir an die ganze Großteil der Landbevölkerung denken, die noch auf Subsistenz oder Naturaltausch oder wirklich nur Geldbewegungen eine sehr untergeordnete Rolle spielten. Also da war einfach auch die kapitalistische Gesellschaft noch lange nicht flächendeckend durchgesetzt, selbst in den kapitalistischen Zentren. Ich spreche hier erstmal nur von den kapitalistischen Zentren. Dann gibt es im 19. Jahrhundert eine starke Bewegung der Demokratisierung, die natürlich schon ihren Ausgangspunkt hat in der Französischen Revolution, aber dann im ganzen 19. Jahrhundert sich durchzieht. Und wir haben im Grunde zwei konkurrierende Bewegungen. Einerseits die Arbeiterbewegung, die im Namen der demokratischen Prinzipien, Berufung auf die Französische Revolution, für die Interessen der Arbeiterklasse in den Begriffen von damals kämpft und wo wir im Nachhinein sagen können, es ist eine starke Bewegung, die durchsetzt die Anerkennung der Verkäufer der wahren Arbeitskraft im Universum der Warengesellschaft. Ja, also ist das nicht das Selbstbewusstsein der Arbeiterbewegung. Die kämpfen im Namen der Klasse, des Sozialismus, aber der Sozialismus wird durchaus gedacht eben als die wahre Demokratie, also eigentlich die Prinzipien der Französischen Revolution wirklich umgesetzt. Sie wurden ja von der bürgerlichen Klasse verraten oder hintergangen und so. Und also da ist diese Berufung auf die Demokratie ganz stark. Und damit einhergeht auch, komme ich gleich noch drauf, die Arbeiterbewegung kämpft ja nicht einfach nur abstrakt für die Rechte, sondern sie kämpft für soziale Rechte, für bessere Arbeitsbedingungen, für das Recht auf Streik. Also das ist ja ganz wesentlich. Das Recht auf Streik ist ganz wesentlich, auch das Wahlrecht, weil es bedeutet innerhalb der kapitalistischen Gesellschaft, dass hier der Großteil der Bevölkerung, der darauf angewiesen ist, die eigene Arbeitskraft als Ware zu verkaufen, damit anerkannt wird. Also vollwertiger Warenbesitzer wird. Die Arbeiter dürfen dann, oder das ist jedenfalls das Ziel, und das wird dann Ende des 19. Jahrhunderts erreicht, unterschiedlich in den Ländern, haben das Recht dann auf Streik, also ihre eigenen Interessen zu vertreten gegenüber anderen Warenbesitzern. Also eigentlich innerhalb der Warengesellschaft müsste man sagen, eine Selbstverständlichkeit der Logik nach. Also jeder Warenbesitzer darf auch seine eigenen Interessen vertreten, darf sich zusammenschließen mit anderen, um die eigenen Interessen zu vertreten. Das war ja im 19. Jahrhundert noch nicht erlaubt. Also die Arbeiter, Arbeitskraftverkäufer durften das nicht. Also schon in diesem Sinne wahnsinnig vollwertig anerkannt als Warenbesitzer. Und das Gleiche natürlich auch die Beteiligung an Wahlen, die dann ja auch die Beteiligung an der Selbstverwaltung der abstrakten Allgemeinheit bedeuteten, von der auch die Arbeitskraftverkäufer ausgeschlossen waren. Also da gibt es eine ganz starke Bewegung in die Richtung. Die soziale Absicherung ist in dem Fall auch ganz zentral, also bessere Arbeitsbedingungen, Sozialstaat, Rentenversicherung, Krankenversicherung. Warum ist das zentral? Weil die Warenbesitzer, die Kategorie der Warenbesitzer, Arbeitskraftverkäufer, können wir zwar auf einer abstrakten Ebene zunächst sagen, ja, es sind Warenbesitzer wie jede andere. Sie verfügen über eine Ware, die sie verkaufen, kriegen dafür Geld und kaufen sich dafür andere Waren, nämlich für ihren Lebensunterhalt. Diese Warenbesitzer haben doch eine Spezifik, ist eine Besonderheit, nämlich der Verkauf ihrer Ware ist unmittelbar gebunden an ihre Existenz. Ja, also ich kann nicht über mich Ich kann das nicht abtrennen, ich kann die Ware nicht in ein Lager legen und sagen, wenn ich es heute nicht verkaufe ich es morgen, weil da hängt meine Existenz dran. Und dieses spezifische Verhältnis zu der eigenen Ware, nämlich der wahre Arbeitskraft als Teil der eigenen Existenz, erfordert auch eine besondere Form der Absicherung, damit ich auch tatsächlich diese relative Freiheit des Warenbesitzers über diese relative Freiheit des Warenbesitzers verfüge. Wenn ich sozial einigermaßen abgesichert bin, wenn ich nicht täglich um meine Existenz kämpfen muss, dann habe ich tatsächlich einen relativen Freiheitsspielraum innerhalb der Warengesellschaft, der es mir erlaubt, dann auch zu verhandeln, mich an allgemeinen gesellschaftlichen Angelegenheiten zu beteiligen etc. Also wo das nicht gegeben ist, ist diese Kategorie von Warenbesitzer, selbst wenn sie vielleicht meinetwegen formal das Wahlrecht hat, nicht tatsächlich hat nicht den gleichen Status wie andere Warenbesitzer. Also insofern ist die soziale Absicherung, die sozialen Rechte sind da ganz elementar für die Durchsetzung der Demokratie in diesem Sinne. Es gibt aber zur Arbeiterbewegung noch einen konkurrierenden Akteur, nämlich den Nationalismus, der dann auch einen konkurrierenden Volksbegriff vertritt. Das führe ich jetzt nicht weiter aus, also das war ja auch zum großen Teil Bestandteil des Referats von Fritz und von seinem Workshop. Also dieser konkurrierende Akteur des Nationalismus ist derjenige, der sich dann aber aus verschiedenen Gründen tragischerweise letztlich gegenüber der Arbeiterbewegung durchsetzt oder sich teilweise ja auch mit ihr verbindet und dann im Grunde für eine Durchsetzung der Demokratie im Sinne eines Hineinziehens der Mehrheit der Bevölkerung in die abstrakte Allgemeinheit des Staates und der Nation in einer extrem blutigen, gewalttätigen Weise über Kriegsgemetzel, über Faschismus, Nationalsozialismus, also das ist jetzt diese Epoche des Grauens, wie sich die auch gehört, dazugehört zur Durchsetzung der Demokratie im Sinne der Einbeziehung der Massen in die bürgerliche Gesellschaft. Das spare ich jetzt hier aus, weil ich sonst mit dem eigentlichen Thema des Vortrags nicht weiterkomme. Wir müssen das aber immer im Hinterkopf behalten, dass das zu dieser Durchsetzungsgeschichte dazugehört.